Hi, herzlich willkommen beim Disputiv-Spezialpodcast. Heute über Star Wars 7 und 8. Ist ja im Moment ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Da gibt es sehr viele Meinungen dazu, sehr viele unterschiedliche Meinungen, vor allem zu Star Wars 8. Und ja, ich sitze hier mit dem Tobi, dem Chris, dem Elmo und dem Osan.
Servus.
Hallo.
Und hier sitzt der Louis.
Ja, genau, das bin ich, der Louis. Und ja, also die neuen Star Wars-Filme. Es ging ja los vor 2 Jahren mit Episode 7. Und da gehen die Meinungen auch schon teilweise stark auseinander. Zumindest wie ich das jetzt erfahren habe. Wie fandet ihr denn Episode 7?
Ja, also ich fand den... ich habe es sehr genossen, im Kino zu sitzen, muss ich sagen. Ich fand es einfach ganz toll, irgendwie einfach mal einen Star Wars Film wiederzuschauen und so, weil der letzte, den ersten, den ich im Kino geschaut hatte, war der dritte, weil ich da für die anderen einfach noch zu klein war. Und dann habe ich nochmal den ersten so in halb 3D geguckt, der halt scheiße war. Also trotzdem wieder geil, bei Star Wars drin zu sitzen und dann das erste Mal 12 Uhr nachts in der Premiere drin zu sitzen und dann Star Wars zu schauen mit Freunden. Das fand ich einfach super schön und den Film habe ich da deswegen, wegen der ganzen nostalgischen Gefühle und allem, da habe ich dem sehr viel vergeben, muss ich einfach sagen. Es ist wirklich nicht unbedingt ein super guter Film und trotzdem mag ich den sehr gerne. Hab den letztens auch nochmal so geschaut und ich fand den immer noch wirklich unterhaltsam und gut. Und ja.
Ja, also ich kann mich dieser Meinung größtenteils anschließen. Ich habe ihn auch irgendwie um 12 dann die erste Vorstellung gesehen und da dachte mir auch, boah, der muss jetzt mega krass werden und dann fand ich ihn irgendwie auch mega krass. Dann habe ich mich mit Leuten unterhalten, die ihn nicht so gut fanden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, was ist denn falsch bei denen? Und dann, aber Episode 7 ist leider so ein Film, desto länger man drüber nachdenkt, umso schlechter wird er einfach. Und ich habe ihn dann auch nochmal gesehen, sehr kurze Zeit danach. Und auch da hat er mich schon noch unterhalten. Also ist kein schlechter Film oder so. Aber es ist jetzt auch nicht der beste Film aller Zeiten.
Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Erwartungshaltung an, mit der man reingeht, weil es war ja damals, endlich ging Star Wars weiter. Man hatte, klar, man hatte die Prequels, aber jetzt geht es weiter. Die Handlung von vor 30 Jahren wird fortgesetzt. Was ist mit Luke, was ist mit Leia, was mit Han Solo, was haben die in der Zwischenzeit gemacht, wie hat sich das Imperium, die Rebellion weiterentwickelt. Und als ich dann im Kino saß, war ich auch, sagen wir mal, unterhalten und bin eigentlich mit einem ganz guten Gefühl noch rausgegangen, aber sofort, glaube ich, 10 Minuten später war irgendwie das Gefühl schon wieder weg. Und wir haben auch dann, also in der Gruppe, in der ich drin war, normalerweise, wenn wir zum Kino gehen, unterhalten uns über den Film. Da war es dann halt so, ja, okay, der war ganz nett. Und das war's dann. Also es war überhaupt keine Emotion dahinter, kein Grund, jetzt groß darüber zu reden. Und als ich ihn dann nochmal gesehen habe, ist mir dann schon aufgefallen, so, boah, nee, also das ist gar nicht so mein Film. Das ist mir viel zu viel Episode 4, aber dazu später nochmal mehr.
Ja, ich finde ihn eigentlich, also ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, habe schon während des Guckens auch schon so Zweifel gehabt, ja okay, das kennst du jetzt, das kennst du auch. Aber ich fand, der Film war eigentlich eine gute Basis, sagen wir es mal so. Der hat jetzt, er hat zwar einiges falsch gemacht, aber er hat auch einiges richtig gemacht, was die Prequels für mich beispielsweise einfach nicht bekommen haben, zum Beispiel die Charaktere. Aber ja, war eine gute Basis für mehr, leider mehr auch nicht.
Ja, ich muss sagen, dass ich damals zur Midnight-Premiere von Episode 7 schon etwas gehypt war, halt wie am Anfang schon gesagt wurde, halt Star Wars geht weiter, der Hype war da, man hat sich gefreut, endlich mal wieder ein neuer Star Wars, war noch mit unseren Laserschwertern und alles im Kino, also wir waren richtig in der Materie drin, ich fand den damals auch gut, hat mir halt gefallen, halt dieser ganze Hype, da war halt verinnerlicht Star Wars, dann habe ich mir letztens vor der Midnight-Premiere von Episode 8 wieder angesehen und die einzige Frage, die ich mir am Ende gestellt habe, ist, wieso fandest du den damals gut? Das war, ich weiß, der Film war so schlecht.
Ah, Gott, ey. Ja, ja, schon. Also wollen wir vielleicht nochmal kurz über die Charaktere reden, weil das fand ich so der beste Punkt, auch im Nachhinein, oder das bin ich immer noch der Meinung, an Star Wars 7, die neuen Charaktere.
Ja, ja.
Also Finn, Rey, Poe Dameron ist mittlerweile nicht mehr, der finde ich mittlerweile ziemlich zum Kotzen, aber BB-8 ist auch ein cooler neuer Druide und ich muss sagen, ich finde auch Kylo Ren mittlerweile ziemlich cool.
Und Snoke.
Snoke.
Ich wollte gerade sagen, Kylo Ren ist, glaube ich, so mein größter Pluspunkt, nicht in allen Belangen, aber schon, der hat mich in Episode 8 gerade jetzt nochmals nämlich bestärkt. Ich fand ihn in Episode 7 schon verdammt cool und ich finde ihn in Episode 8 jetzt einfach noch cooler und ich bin sehr froh, dass sie uns diesen Bösewicht in Anführungszeichen gegeben haben irgendwie, weil das habe ich irgendwie, den habe ich sehr genossen und Finn, muss ich sagen, ist nicht so mein Fall. Also vor allen Dingen in Episode 8 jetzt nicht, genauso wie Poe, fand ich beide in Episode 8 einfach nicht mehr so cool. Mhm. Aber Rey, finde ich, ist durch und durch einfach eine, ist einfach eine, ja, ist eine coole Sau und finde ich gut, dass die die Heldin ist und fertig.
Ja, Rey ist halt so ein zutiefst sympathischer Charakter einfach nur. Ja. Was dem Film aber auch teilweise, also vor allem Episode 7, vorgeworfen wurde, dass dass Rey eine Mary Sue wäre. Der Begriff Mary Sue ist einfach ein Charakter, der überhaupt nichts machen muss und trotzdem wird er von allen gemocht. Er hat überhaupt keine Schwierigkeiten in dem Film. Also er macht auch keine Entwicklung durch großartig und es gibt auch nichts, was ihn wirklich beeindrucken kann. Das ist quasi der perfekte Charakter.
Ja.
Und bei Rey hast du halt den Fall, dass sie wirklich von allen gemocht wird, so instant. Sie lernt die Macht in gefühlt 5 Minuten. Und das kann man dem Film schon so ein bisschen vorwerfen, aber ich finde, dass nichtsdestotrotz ist Rey so der sympathischste Charakter von diesen neuen. Also würde ich jetzt als Lieblingscharakter von diesen neuen sagen, am schlechtesten finde ich Poe Dameron. Also Poe Dameron im Episode 7 war es noch so okay, er war da, er war ganz, hat ein paar coole Sprüche gedroppt, hat jetzt nichts wirklich signifikant Cooles gemacht. Aber in Episode 8 ist er mir hart auf die Nerven gegangen. Da war das so auf einmal so ein Discount Han Solo, der in jeder Situation irgendeinen coolen Spruch droppen muss. Und es ging einem so auf die Nerven. Und ich habe mir gedacht, so bitte halt doch mal die Fresse.
Ganz ehrlich. Also ich finde, so erste Szene erstmal an deine Mutter Witz machen, ist schon legitim. Also
okay. Ja, das ist wieder alles Star Wars 8. Lass mich mal ganz kurz bei Star Wars 7 bleiben.
Okay.
Erstmal.
Sie wirken irgendwie ein bisschen so, als wären sie halt so die modernen Versionen und so der alten Star Wars halt so ganz leicht. Also Rey, so ein bisschen der Luke, so ein bisschen naiv, er ist auf Wüstenplanet, irgendwie keine Eltern, also wirklich. Für mich ist Kylo Ren der bessere Anakin aus den Prequels. Also er macht eigentlich fast oder eine ähnliche Entwicklung durch, für mich. Also quasi der bessere Story-Arc von Anakin, so ein bisschen. Und Poe Dameron ist halt, wie du schon gesagt hast, so der Han Solo-Typ. BB-8 ist der R2-D2. Also, und Snoke ist der so ein bisschen der Imperator-like. Also ich will jetzt nicht alle so direkt so vergleichen, weil ich habe auch mit diesen Charakteren sehr viel Spaß, aber sie waren halt so ein bisschen wie Rip-Offs davon.
Ja.
Ja, allgemein, was man Episode 7 sehr oft vorwirft, das ist so ein Rip-Off wäre von Episode 4. Aber darüber reden wir später nochmal. Über das Thema, diese Reminiszenzen an die alten Filme, ist das zu viel oder passt das noch? Aber das später.
Ja, zum Charakter von Finn auch mal ganz kurz. Da haben wir gestern kurz drüber geredet, falls ihr euch erinnert, zu den Stormtroopern und dass denen quasi ein Gesicht gegeben werden soll. Und ich habe mich so gefreut, als klar wurde, okay, der ist anscheinend ein Stormtrooper, der irgendwie aus der Armee austritt, weil das wirklich mal was, das ist was, da will ich mehr drüber wissen, es interessiert mich. Und auch dann, als er quasi, als er zu einem Charakter wird, als er seinen Helm abnimmt und dann quasi, wie ist es nochmal, was noch mit ihm gemacht werden soll?
Rekonditioniert.
Ja, dass er rekonditioniert werden soll. Und da habe ich gedacht, geil, jetzt erfährt man irgendwie was, wie läuft es ab irgendwie mit den Stormtroopern, was geht jetzt ab? Und an der nächsten Szene flieht er irgendwie und entscheidet sich, macht einen kompletten 180-Grad-Drehung und ballert irgendwie seine Kollegen ab und flieht irgendwie und ist auf einmal eine coole Sau und ist voll so Bro mit Poe und das war nicht so, hä, was? Ging halt viel zu schnell, das war voll komisch. Aber ich finde es grundsätzlich, finde ich es mega cool, dass sie das gemacht haben, aber einfach viel zu wenig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass sie halt zwei Hauptcharaktere versuchen irgendwie durchzubringen, dass sie jetzt sagen, wir haben Rey und wir haben Finn. Und das finde ich so, irgendwie ist mir das nicht so richtig aufgegangen, weil dafür haben sie sich zu wenig auf Finn einfach konzentriert. Und dann finde ich es schade. Deswegen mag ich ihn, glaube ich, auch nicht so gerne, weil ich sehe, wie viel Potenzial da drin steckt, aber wie wenig das genutzt wurde.
Ich glaube, in Teil 7 haben sie auch viel damit gespielt, dass wir halt denken, dass er der neue Jedi
das ist. Das wollte ich auch gerade anmerken. Im ganzen Trailer-Material hast du immer ihn mit dem Laserschwert gesehen und nie Rey. Und es dann im Film erst klar wurde so, hey, nee, der ist überhaupt kein Jedi, der wird nicht der neue Luke Skywalker, sondern Rey ist halt die Protagonistin.
Obwohl das ja im Film selbst wird es ja schon relativ schnell klar, wenn man
im so ein Film bisschen selbst, zuguckt, ja.
So, du rast sofort, okay, das ist halt ein Trottel irgendwie schon. Ne? Was ich übrigens auch krass finde, wie trottelig der eigentlich ist.
Und aber ich finde, halt, das macht ihn noch so sympathisch.
Ich finde, das macht ihn noch sympathisch, aber ich finde, das passt nicht dazu, dass er irgendwie ein Stormtrooper eigentlich sein soll. Und dann ist er irgendwie auf einmal so ein trottliger Buddy-Typ irgendwie sowas. Das
geht naja, nicht zusammen. Die Stormtrooper schießen ja oft nicht. Daneben, vielleicht sind die alle so ein bisschen...
Ja, da kann man ja...
So, hat sich immer so einen Stormtrooper-Helm an, man sieht da nicht so viel.
Ja. Aber auch... kurz zu seiner Introduction, die fand ich nicht so ganz gelungen, weil es ist ja so, sie sind in diesem Schiff und landen auf dem Wüstenplaneten, das Discount Tatooine. Auf Jakku. Jakku heißt er genau. Und du hast einfach, du spürst einfach nicht auf diesen Konflikt, den er anscheinend in sich trägt, dass er da irgendwie Angst hat. Also man sieht ganz kurz, okay, der Ice Stopper hält an und dann ist auf einmal so, wird er angesprochen, ja, du hast ja Angst, was soll denn das jetzt? Und man hätte das irgendwie so toll machen können, dass man irgendwie schon am Anfang sieht, wenn er, bevor sie diesen Einsatz haben, vielleicht wenn er den Helm aufzieht, dass er schon sich irgendwie nicht ganz sicher ist, dass er vielleicht, er hat ja dann, dass man ihn erkennt, wer, was für ein Stopper ist, kriegt er ja so einen blutigen Handabdruck. Mhm. Weil vor ihm stirbt ein Kollege und er kriegt so einen blutigen Handabdruck, dass man genau sieht, okay, das ist jetzt Finn, das ist der eine Stopper, der wichtig ist. Und man hätte vielleicht noch kurz ein Gespräch zeigen können zwischen ihm und diesem anderen Stormtrooper, dass er vielleicht nervös ist und der andere dann zu ihm sagt so, hey, kein Ding, wir machen das schon, diese Rebellen abschauen, wir erledigen die jetzt. Und dann stirbt er einfach direkt. Und das wäre so eine Motivation gewesen, dass du als Zuschauer nachvollziehen kannst, warum er jetzt auf einmal Angst hat und so überhaupt nichts mehr mit dem Imperium zu tun haben will.
Also generell, hätte ich auch sehr schön gefunden, wenn man irgendeine Interaktion zwischen ihm und anderen Stormtrooper nochmal mehr gezeigt hätte.
Ja, man sieht ja, da gibt es ja eigentlich was, das war auf dem Planeten, wo Rey das Laserschwert findet, da ist ja dann dieser eine Stormtrooper mit so einem komischen Elektroknüppel. Ja, richtig cool. Da gibt es ja eigentlich ein Buch zu, da gibt es ja eine Hintergrundgeschichte, warum das, sag mal, zwischen Finn und dem Typen eigentlich so ein Konflikt ist. Weil das Einzige, was du im Film siehst, ist, der Typ kommt, schwingt seinen Kolben auf, der stößt Strom aus und dann hörst du nur so Verräter. Ja, okay, für den Zuschauer, okay, es ist ein Stormtrooper, der weiß, dass Finn desertiert ist und deswegen ist das jetzt ein Verräter. Aber was eigentlich... Der Hintergrund ist eigentlich viel geiler, weil Finn und der andere Typ, die wurden zusammen ausgebildet und die waren halt übelst dicke. Und dann ist halt Finn desertiert und deswegen schiebt der andere voll den Hass auf ihn, weil er halt ihn und halt das Imperium oder die First Order verraten hat. Was eigentlich viel mehr Tiefe in diesen Charakter gibt, aber im Film ist das einfach so, ja, okay,
die hassen. Das wird halt im Film absolut nicht gezeigt.
Überhaupt nicht.
Das ist eigentlich voll dumm. Wenn du ein Aneignis, keine Bücher liest, dann hast du keine Chance,
das irgendwie. Ja, eben, das ist eigentlich nur in so einer kurzen Novelle, wird das halt erwähnt halt. Da geht es um diesen anderen Charakter, dieser Knüppel-Stormtrooper. Und deswegen, es gibt halt, wie gesagt, es gibt Finn einfach etwas mehr Charaktertiefe halt, so, weil die Verbindung zwischen den beiden, woher dieser Hass kommt von dem anderen. Aber im Film ist das einfach so, ja, okay, das ist Finn ist ein Deserteur, deswegen hassen die nie alle Stormtrooper. Das ist so das, was rüberkommt.
Was da schade ist, dass sie auf jeden Fall, es gibt Szenen in dem Film, die es nicht unbedingt gebraucht hätte oder nicht so lange unbedingt. Mhm. Und wieso gibt man, ich meine, sowas zu zeigen, es dauert nicht unbedingt lange. Du musst jetzt nicht eine komplette Hälfte in der Ausbildung machen, wie so Full Metal Jacket mäßig. Ja. Aber du kannst es halt innerhalb von ein paar Minuten am Anfang, kannst du kurz zeigen, dass da irgendwie ein Stormtrooper geht irgendwie ab und so.
Ja,
und
dann noch kurz einen kurzen Dialog miteinander führen.
Genau. Und so. Ja, es wäre nicht schwer gewesen. Ja, weil das wäre ganz anders.
Hier sowieso die Kamera drauf, sind sowieso die Kamera drauf und die stehen einfach nur nebeneinander.
Ja.
Es hätte nicht viel gebraucht, einfach, dass er den Kopf kurz dreht, diese kurzen Dialog haben, zwei, drei Zeilen. Und das wäre es gewesen, aber es hätte dem Ganzen noch so viel mehr gegeben.
Ja eben, so ist das einfach nur so, wie gesagt.
Vielleicht wollten sie auch den anderen Stormtroopern nicht so viel Tiefe geben, weil man sie einfach im Endeffekt eh nur...
Ja, dann hätten die komplett Captain Phasma rausschreiben können, die hatte gefühlt drei Minuten Screentime und ist dann im Müllschacht gehen.
Finde ich cool, dass du Captain Phasma aufführst, weil Captain Phasma war ja so geplant als der neue Boba Fett, der dann irgendwie voll gehypt wird von den Fans und so, oh, das ist der neue Kultcharakter, der eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Aber was dann de facto passiert ist, dass im Internet nach dem Film rauskam, dieser Stormtrooper mit dem Elektroknüppel total abgehypt wurde. Mhm. Die Fans fanden ihn richtig cool, wie auf einmal so, Verräter und Finn, du hast mich verraten, bla bla. Ich muss dich jetzt niederstrecken mit diesem coolen neuen Tool. Mhm. Und Captain Phasma war einfach nur so, ja, sie war halt da, aber mehr auch nicht. Ich meine, sie hatte nicht viel Screentime.
Aber sie hatte eine fancy Rüstung. Ja, vor allem im Gegensatz zu Boba Fett hatte sie keine wirkliche Einfluss auf die Handlung jetzt, oder?
Null Kahn.
Also,
Boba Fett war plot relevant für das Ende, dass sie den Schild deaktiviert, aber das war's dann auch.
Ja, genau, und Boba Fett ist wenigstens noch da, der macht wirklich was. Mhm. Ohne den würde diese Handlung nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Und dann ist es halt noch für mich der coolste Charakter in Star Wars mit dem coolsten Schiff in Star Wars. Und das macht es halt einfach sau geil. Und das war bei Phasma, habe ich viel Hoffnung reingesetzt, weil ich dachte, fuck, okay, das ist irgendwie cool. Ich fand die cool. Ich finde die auch immer noch irgendwie ganz cool. Aber das ist halt zu wenig.
Das Ding ist auch, Boba Fett hat irgendwie zwei Lines irgendwie in den Film gehabt und du hast die ganze Zeit gedacht, er spricht, weißt du, das ist voll geil. Und wenn sie spricht, denkst du dann so, ja, du redest wie ein Roboter, tut mir leid. Nee, passt irgendwie nicht. Sie ist halt null charismatisch im Vergleich zu Boba Fett.
Ja, es ist halt auch das Problem zwischen einem Kopfgeldjäger, der halt wirklich eine Geschichte hat und der irgendwie schmutzig ist und dreckig und so eine Rüstung irgendwie und alles ist custom irgendwie. Und dann halt so eine Stormtrooperin, die halt so glänzend ist, so chrom glänzend, genau Silber. Und halt Stormtrooper rennen. Und das war es irgendwie. Da es geht halt nicht viel.
Gut, aber im Endeffekt ist Boba Fett ja auch nur ein Klon. Und beziehungsweise ein Stormtrooper. Er hat ja sogar die Rüstung an. Also das ist ja diese mandalorianische Rüstung, die von den ersten Stormtroopern designt wurde.
Ja gut, aber Boba Fett hat natürlich eine wesentlich längere Hintergrund und so. Also
der wurde ihm aber auch im Nachhinein noch besser gegeben, muss man dazu sagen, durch die Prequels. Also was denn jetzt wirklich seine Story?
Ich muss sagen, ohne die Prequels wird Boba Fett funktionieren, weil der einfach, weil das ist ja gerade das Geile, du kannst so viel rein interpretieren, was das für ein Typ ist irgendwie und wie dieses Raumschiff funktioniert und was da überhaupt, was macht das auf dem Rücken und dieses Zielding und alles und da sind so viele Kleinigkeiten, die den so geil und dieser Umhang und das ist einfach, der ist so geil designt einfach nur und dann ist es halt so eine coole Saukopfgeldjäger und das, du kannst dir so viel dazu zu denken. Der ist einfach nicht blass irgendwie, obwohl er nicht viel sagt und nicht viel macht und man nicht viel über ihn weiß. Und trotzdem kann man, regt sie Fantasie an, was da passiert. Und das ist bei Phasma halt nicht der Fall.
Ja. Gar nicht so. Ja. Wollen wir noch kurz, also Charaktere, glaube ich, haben wir jetzt gut gesprochen. Oder wollt ihr noch zu irgendeinem Charakter irgendwas loswerden? Was euch
ich würde BB-8 nochmal kurz, oder BB-8 nochmal kurz erwähnen, weil ich finde sein Konzept ganz cool, aber letztendlich ist der Typ, das Vieh einfach eine riesige Merchandise-Kanone, was in jede Szene von dem Film geknallt wird und dann muss er irgendeine lustige Scheiße machen. Also ab und zu ist es lustig, ab und zu denkt man sich, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Hat der Typ gerade ernsthaft das gemacht? Oder ab und zu denkt man sich einfach nur, ey Leute, jetzt übertreibt ihr
es wirklich. Was meinst du jetzt explizit in Episode 7? Wo hast du dir gedacht, so, okay, das war lustig und wo hast du dir gedacht, so, nee,
ja,
das
wo die im Raumschiff sind, im Millennium Falcon und Ray das Ding versucht zu reparieren und halt Finn, ihm sagt er hier, jetzt sag ihm mal, wo der Rebellenposten ist, weil er hat sich ja als Rebell ausgegeben. Dann hat BB-8 ja gesagt, nach der Ding, ja, Finn den Daumen gegeben und dann kam dieses Feuer.
So, den Daumen nach oben, den Like.
Das habe ich gefeiert, die Szene. Das fand ich so großartig in dem Moment. Ich habe mir gedacht,
dazu sagen, dass ich die Gags teilweise ziemlich gut platziert finde. Im Nachhinein denke ich mir so, schade, dass da so viel Humor drin ist, aber die Gags sind halt.
Über den Humor reden wir später auch noch. Aber ich weiß nicht, bei der Szene, die fand ich im Kino am Anfang noch ziemlich cool. Und je länger ich aber drüber nachgedacht habe und als ich ihn dann auch nochmal gesehen habe, war das so, nee, das hat irgendwie nicht wirklich reingepasst.
Ja, das zeigt einmal mehr irgendwie, dass das auch ein Film, also auch für mich ein Film ist, der das erste Mal im Kino hat er für mich hundertprozentig funktioniert, einfach hundertprozentig. Der hat mich allein nur durch die Visualität, da reden wir jetzt zwar gerade nicht drüber, hat er mich schon so in Bann gezogen, dass mir so viel egal war. Und da hat mich dieser Witz einfach reingezogen, weil es so viel, das war auch so viel und er war so schnell und es ist so viel passiert und ich hatte so Bock. Und dann beim mehrmaligen Gucken merkt man auf einmal, wie viele Schwächen der hat und das hat sich jetzt ja schon öfter gezeigt und da merkt man es jetzt noch einmal mehr.
Die Schwächen innerhalb der Story. Also wenn wir über die Story reden, ohne jetzt dieses ganze Debatte anzuführen, ist das zu viel wie Episode 4, sondern einfach nur die Story an sich für sich, wie, was sie auch mit dem Franchise gemacht hat oder wie sie das Franchise weitergeführt hat. Wie fandet ihr die denn?
Ja, ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum Rey BB-8 geholfen hat, statt sich diese 7,8 Millionen Essensrationen zu nehmen. Ja, wir hatten da mal drüber geredet gestern Abend. Und es hieß ja, Druiden sind ja mehr als Menschen und schlag mich tot und Rey ist technikaffin und deswegen. Aber im Endeffekt war das für Rey halt mehr so eine Leben-Tod-Situation. Ich meine, sie könnte jetzt mehrere Monate lang ohne Probleme überleben, wenn sie die ganzen Essensrationen nimmt. Oder sie hilft jetzt irgendeinem Druiden, den sie überhaupt nicht kennt, so gefühlt 5 Minuten meint jetzt, ey, ich helfe dir mit, ich habe keine Ahnung, was du machen musst, aber ich helfe dir jetzt einfach.
Könnte man aber auch gegenargumentieren, weil sie hat ja niemanden. Jetzt ist da so ein Vieh, was eigentlich ihre Zuneigung oder ihre, sagen wir mal, ihre Beschützerinstinkt braucht. Dass sie jetzt immer irgendwie vielleicht so einen kleinen Sinn gefunden hat oder irgendjemand anders oder etwas anderes, dem sie irgendwie interagieren kann und nicht mehr alleine ist. Weil
das ja,
ist
aber wenn man so viele Jahre lang, ich meine, die wurde als kleines Kind auf Jakku abgesetzt und ist dann war schon 10 Jahre plus da, allein die ganze Zeit und ich denke mal, dass eine so ein langer Zeitraum alleine, dass man auch schon ziemlich, sag mal, distanziert anderen gegenüber ist, weil man halt, sag mal, dieses Vertrauen nicht hat, dass man halt wieder Angst hat, wieder zurückgelassen zu werden.
So mehr dieses Überleben um jeden Preis.
Genau.
Da macht es nur einmal mehr Sinn, dass sie einem Druiden mehr vertraut, weil es eine Maschine ist und kein Mensch, der quasi ihre Gefühle so verletzen
kann. Ja, aber dann macht das keinen Sinn, wenn man sagen, dass Druiden mehr menschlich als, ich sag mal, nicht einfach
nur Maschine sind, sondern eine. Ja, genau, sie sind so weit mehr als nur eine Maschine, weil sie halt irgendwie es schaffen, ihre Emotionen auszulösen. Aber sie sind auch nicht so menschlich, dass sie einen in irgendeiner Art wirklich verraten könnten. Mhm. Was bestimmt auch Druiden machen teilweise. Keiner, ich kenne mich da in der
Lore so aus.
Ja, genau, das kann schon passieren, aber nicht bei dem jetzt unbedingt. Und du hast eben gesagt, Tod und zwischen Tod und Leben irgendwie eine Entscheidung, aber das ist es ja nicht. Sie lebt ja und sie hat die ganze Zeit schon gelebt und
ja, sie lebt weiter. Sie lebt immer von einem Tag auf den anderen.
Genau, sie lebt von einem Tag auf den anderen.
Aber das sie ohne Probleme
einfach. Aber es funktioniert. Ja, es ist nicht so, als wenn sie jetzt sich selbst geopfert hätte für diesen Druiden. Sie macht einfach so weiter, wie es hätte nur besser sein können für sie. Weil sie sagt halt, naja gut, wieso? Und vor allen Dingen, sie findet natürlich den Typen, der sie ausnutzt, auch mega unsympathisch und scheiße. Wieso sollte sie ihm dann irgendwie den einen Freund, in Anführungszeichen, den sie gerade gefunden hat, an ihn verkaufen, wenn sie ihn eh uncool findet? So. Also das ist ja auch irgendwie, auch das spielt ja mit rein,
die Beziehung. Ja, aber ich verstehe einfach nicht diese, warum Freund? Das war einfach als...
Naja, Freund...
Okay, was ich auch nicht verstanden habe, weil sie BB-8 gefunden hat, war da dieser komische andere Schrottsammler. Und ich meine, der hatte BB-8 schon gefangen und wollte den mitnehmen. Und dann kam Ray, ey, lass den los, schneidet den aus dem Seil raus. Und der Typ reitet mit seinem komischen Vieh in die Abendsonne. Also wenn ich das wäre, ich hätte meinen Knüppel so quer in die Fresse gezogen, was klaust du mein Shit? Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Warum das einfach akzeptiert, so okay, rauf mich aus, ich reite
einfach. Ja, das war echt auch komisch. In dem Moment habe ich gedacht, dieser Schrottsammler ist einfach, der weiß, er ist schwächer als Ray. Und Ray ist einfach, er könnte ihn fertig machen, aber sie ist halt friedfertig. Und er weiß, okay... Ich komme jetzt gerade noch weg, aber dass sie überhaupt anfängt, diesen Druiden zu befreien, das stimmt. Da könnte man diskutieren.
Das ist halt auch wieder dieser Kritikpunkt, der aufgeführt wurde. Ray weiß sofort, was zu tun ist. Mhm. Sie trifft keine Entscheidung, die irgendwie fragwürdig ist. Und sofort so, hey, das ist unsere Heldin im Film und die tut nur Gutes.
Genau,
egal, ob es jetzt schon Sinn macht oder nicht. Sie schafft alles, sie tut nur Gutes. Ja. Jeder mag sie dafür. Der Typ probiert ja nicht mal, wie du gesagt hast, seine Sache, die er gerade gefunden hat, zu verteidigen. Er geht einfach.
Ja. Also es gibt keine Ahnung, aber als sie jetzt BB-8 verkauft, also nicht verkauft, also es ist keine Szene, in der sie das auf jeden Fall macht. Sie zögert, sie zweifelt an sich irgendwie und also nicht an, sie zweifelt an der Entscheidung. Man merkt schon, sie hat schon richtig Bock auf diese Ration. So ist es nicht.
Ja.
Es ist eine schwere Entscheidung für sie. Nur das ist jetzt kein großer Punkt, aber so einfach ist es auch nicht.
Ich muss dazu auch sagen, weil Ray, als sie dann auch die Situation genau mit BB-8, wo sie ihn gefunden hat, die Welt meinte, ja, ich muss da und da hin. Und dann meinte Ray, ja, du musst da hin. Dann geht sie zurück in ihre Hütte und BBA folgt dir so. Ich denke mir so, wozu? Du weißt doch, wo du hin musst. Roll da doch einfach hin. Weil wenn wir das jetzt, sag mal, als im Vergleich zu Episode 4 nehmen, wo R2-D2 auf Tatooine gelandet ist, da wusste er, er muss zu Obi-Wan und ist einfach, hat alles drauf und dran genommen, einfach zu Obi-Wan zu kommen. Und hat einfach einen Fick auf alle gegeben. Ich meine, er hat C3PO. Einfach allein gelassen, weil er nicht mit ihm kommen wollte. Er meinte, okay, mach was du willst, ich muss halt meinen Auftrag erfüllen. Und bei BB-8 war einfach so null irgendwas mit, dass er diesen Auftrag irgendwie ernst nimmt, auch wenn wir halt die Situation nehmen, wo die Millennium-Falken sind. Finn gibt sich als Rebell aus und da sagt BB-8, ja hier, erzählt sie mal einfach so und er macht es einfach. Und
ja, das ist
ich meine, der hat von Poe extra den Auftrag bekommen, bring das zur Rebellenbasis, zeig das nur denen. Er zeigt dann mal irgendwelchen wildfremden Leuten. Ich meine, R2-D2 hat so Luke Skywalker nicht gezeigt. Der hat es halt irgendwie geschafft, diese Nachricht von Leia, diesen kurzen Ausschnitt, kurz abzuspielen. Aber auf die Anfrage, ja, zeigt mir mal mehr. Obwohl R2-D2 jetzt eigentlich Luke gehört, weil der Onkel das ja gekauft hat, hat das ja trotzdem verweigert, weil er den Auftrag bekommen hat. Das zeigst du nur Obi-Wan.
Das ist dann aber wieder ein Unterschied. Das ist dann wieder dieser Unterschied, dass es halt eben kein Rip-Off ist, weil dann halt, die sind halt anders. Es sind halt nicht mehr
extra. Ja, ich meinte ja nicht, dass das halt so Rip-Off sein soll. Mir ging es halt nur darum, dass BB-8 halt seinen Auftrag einfach so komplett
mal hoffen geworfen. Er ist halt jemand anders. Er agiert halt aus anderen Gründen als R2-D2. R2-D2 hat halt das gemacht, was man ihm gesagt hat. Und in BB-8 ist er so der Typ oder der Charakter, der so Geborgenheit hat, weil er hat immer seinen Dude dabei gehabt, immer seinen Poe Dameron, der auf ihn aufpasst. Golden Boy. Genau. Und der ist jetzt halt nicht da, jetzt ist er halt auch mal alleine.
Ja, aber das ist halt noch eine ziemlich wichtige Info, die er bei sich trägt, um das einfach irgendwelchen wildfremden Leuten zu präsentieren.
Ich finde, Ursula hat halt voll recht. Ich meine, na klar, die Charaktere müssen anders sein als die Charaktere in Episode 4, aber deswegen muss es ja nicht trotzdem sinnfrei sein.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde, in dem Zusammenhang finde ich beeindruckend, wie wenig wie eingeschränkt R2-D2 ist und C3PO auch, vor allen Dingen aber R2-D2, wie wenig der eigentlich macht und kann und tut und trotzdem schafft er es, eine Sympathie zu erzeugen und so geil zu sein, weil er halt auch so ein kleiner, also weil er auch teilweise halt wirklich so ein bisschen garstig einfach ist.
Ja.
Und BB-8 ist einfach immer eine coole, ist einfach voll cool irgendwie und macht halt nur coole Sachen und so. Und ist halt eigentlich immer so ein kleiner, pfiffiger Typ. Und R2-D2 ist halt so eine fette Blechkiste, die halt auch einfach so ihren Scheiß durchzieht. Und das macht ihn halt trotzdem viel sympathischer. Und BB-8 ist natürlich auch, ich mag BB-8 total gerne, aber ich finde es irgendwie krass, dass sie mit R2-D2 es quasi geschafft haben, mich fast noch mehr Sympathie zu erzeugen, obwohl er viel weniger kann und viel weniger macht eigentlich.
Ist halt auch wieder so, S.O.D. zu, ist halt mehr ein Charakter mit Ecken und Kanten, der halt mal bockig ist, der mal irgendwie rumschreit oder so. Also immer wenn S.O.D. zu irgendwie von irgendwas getroffen wird, dann die so, ist einfach so witzig. Und bei BB-8 hast du denselben Faktor wie bei Ray, der ist einfach nur gut gelaunt und immer positiv und alles ist super und happy dappy.
Ja. Ich muss sagen, als ich die Filme als den 7. und den 8. als jetzt wieder geguckt habe, oder gesagt, den 7. wieder geguckt habe und dann den 8. Man merkt einfach diesen Disney-Touch, sag ich mal. Immer dieses gut gelaunte, immer diesen Slapstick-Humor, der immer da ist.
Ja, genau. Ja. Das wird später auch noch ein Punkt werden. Star Wars unter Disney, wie ist das eigentlich? Noch kurz zur Story von Episode 7 noch. Ich finde halt, was sehr viel auffällt, ist diese Plot-Convenience, dass eben BB-8 nicht von Rey wegfährt, dass eben Maz Kanata aus irgendeinem Grund das Laserschwert von Luke Skywalker hat, was überhaupt keinen Sinn macht innerhalb der Story. Einfach so viele Zufälle, die passieren, die, wo du einfach denkst, so, hä, wie ist das irgendwie möglich? Aber der Film verkauft es dir als so, ja, das ist einfach so.
Okay. Ich glaube, das, was mich am meisten gestört hat, ist jetzt, also direkt beim Gucken, jetzt im Nachhinein sind es andere Sachen, aber beim Gucken fand ich es eigentlich merkwürdig, wo Rey gefangen ist und ich dachte so, oh Gott, wie kommt sie da raus, wie wird es aufgelöst und dann so, ja, Macht, Leute, das ist der
Shit. Die Macht.
Und das kann alles und
auf einmal. Auch Han Solo zu zitieren, that's not how the Force works.
Und das ist, und das fand ich in dem Moment, da habe ich gedacht so, ach, ehrlich, Leute, so einfach jetzt, das war's jetzt irgendwie.
Aber diese, ja, da muss ich aber sagen, das ist, ich sag mal, dann doch irgendwo macht Sinn. Macht weil Sinn. Sie sich ja, es macht Sinn. Nee, weil sie sich ja, sag mal, gegen Ende des Films immer mehr bewusst wird, dass sie halt machtsensitiv ist. Was ich aber überhaupt so null verstehe, ist ihre Interaktion mit Kylo Ren. Kylo Ren, der seit klein auf in der Macht ausgebildet wurde, im Schwertkampf mit dem Laserschwert, schlacht mich tot und dann kommt Rey einfach und fickt sein Leben weg. So, was ich überhaupt nicht verstehe, das ist, wenn man es jetzt als Analogie zur Episode 1 nimmt, dass wir Qui-Gon Jinn und Obi-Wan finden gerade Anakin Skywalker und der fickt jetzt Darth Maul. Einfach weg, weil Reasons. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine,
das ist halt schon
auch die Szene, wo halt Kylo Ren kam und halt, ja eben,
die Plot. Das ist halt das einfach so, J.J. Abrams hat gedacht, so, ja okay, die muss jetzt irgendwie gewinnen, die darf jetzt nicht sterben. Ja okay, dann schreibe ich einfach rein, sie gewinnt jetzt. Wegen auch, Macht.
Also da, wo es bei mir überhaupt Ordnung keinen Sinn gemacht hat, ist, wo Kylo Ren halt sie verhört hat und halt diese, wie sagt man, den Geistestrick halt, sag ich mal. Mhm. So, dass sie halt mit der Macht versucht hat zu beeinflussen. Und Rey das dann einfach umgedreht hat, wo ich mir dachte, okay, sie hat nicht die Ausbildung. Erstmal
das aber da könnte man jetzt argumentieren, dass sie halt einfach ultra stark in der Macht ist.
Ja, aber nur weil sie stark in der Macht ist, heißt ja nicht, dass sie es nutzen kann. Anakin Skywalker, das war der Typ mit den heftigsten Midi-Chlorianer-Werten. Der wusste aber nicht mal, bis Qui-Gon ihn gefunden hat, dass er die Macht nutzen kann. Nur weil Rey hat bestimmt auch viel Machtpotenzial, aber sie weiß es ja erstmal nicht. Das wird erst gegen Ende des Films so, sie wird langsam bewusst, dass sie eventuell die Macht nutzen kann. Sie weiß ja aber nicht, wie viel Potenzial dahinter steckt. Snoke zum Beispiel, der hat das ja gespürt, weil ich meine, der ist trainiert in der Macht, der spürt sowas, so eine Erschütterung in der Macht. Ne, was ich aber nicht verstanden habe, ich meine, wie gesagt, Kylo Ren ist ja ausgebildet in der Macht und ich glaube nicht, dass er so, ja, weak-minded ist, dass Rey einfach schafft, ihn mit der Macht zu beeinflussen. So, ich denke,
ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist einfach auch egal, wie stark Rey ist. So. Und Kylo Ren, muss man auch überlegen, von wem der abstammt und was der schon alles gemacht hat. Also egal, wie stark Rey ist, da ist immer noch ein Kylo Ren gegenüber. Und auch wenn der vielleicht, also da kann man jetzt drüber streiten, ich kenne mich da auch nicht so aus, wie Macht, wie unterschiedlich und keine Ahnung und sowas. Aber ich fand das in dem Moment auch echt weird und gerade beim Kampf am Ende.
Ich kann euch die Tragedy from Darth Plagueis the Wise erzählen.
Ja, ganz am Ende beim Kampf zum Beispiel. Ich fand das auch so schade, weil das hätte man auch viel geiler auflösen können. Irgendwie, dass irgendwie Kylo Ren, dass sie zwar entkommen, aber dass Rey irgendwie total stark verwundet wird oder so ein Scheiß.
Ja, das hätte viel mehr und Sinn gemacht.
Dass die irgendwie das wird ja angedeutet, also nicht mit Rey. Sie hätte seine Hand verlieren können, so wie ungefähr jeder Star Wars Charakter.
Ja, aber erst im zweiten Teil.
Finn wird eigentlich mit dem Laserschwert fast aufgeschnitten.
Ja.
Und er behält nur so eine kleine Narbe zurück.
Sehr, sehr hart. Wie der Plot-Convenience. Laserschwert,
ja, da gab es ja eigentlich eine Theorie, weil wie das erklärt wurde, dass Rey und Finn zwei Leute, die nicht im Schwertkampf ausgebildet sind, gegen jemanden gewinnen, der jahrelang der eigentliche Meister im Schwertkampf ist. Weil Chewbacca hat ihn ja mit seinem Wookiee-Blaster da angeschossen. Bullshit. Und das war der Main Reason, warum die gewonnen haben. Wo ich mir denke, ja, okay, der ist halt verletzt, aber er ist trotzdem ein Schwertmeister. Die hätten niemals im Leben eine Chance gegen ihn.
Ja.
Allein schon, wenn du siehst, halt, wie der mit dem Schwert umgeht und dann, ja, ich weiß, die Schauspieler hatten auch Schwerttraining, aber das macht gar keinen Sinn. Weil Rey, okay, bei Rey verstehe ich es noch etwas, weil sie hat ja ihren komischen Stab, damit hat sie ja ein bisschen geüben können. Aber ein Stab ist kein Schwert. Ich sage mal, die Führung ist ja anders. Deswegen, ich sehe, man kann es erklären, wie man will. Ich verstehe es trotzdem nicht, also, wie die es geschafft haben, Kylo Ren zu überwältigen.
Also ich könnte jetzt noch zwei Gründe nennen. Also ich will ja gar nicht die Theorie verteidigen. Ich sehe das ähnlich wie ihr. Aber theoretisch könnte man sagen, dass Rey jetzt die Auserwählte ist, die damals auch in irgendwie der frühen Trilogie angekündigt wurde, dass quasi das nicht Anakin war oder sowas, sondern dass es sie das ist, dass sie quasi die krassen Medikolorianer, die vergessen wir sowieso mal, die krasse Macht hat.
Kein Fan der
dass sie vielleicht deswegen auch so schnell lernt, deswegen so krass ist, deswegen. Ich meine, sie hat ja, wie gesagt, auch Anakin ist ja auch aus dem Nichts entstanden. Sie hat ja auch keinen Vater oder sowas. Über ihre
Eltern. Aber Obi-Wan hat ihn trainiert. Man hat gesehen, dass er eine Ausbildung in der Macht erfahren hat in irgendeiner Weise. Und Obi-Wan hat ihn ja dann auch noch als Machtgeist besucht und mit Yoda hat er trainiert. Da hat man halt so, ich sag mal, den Progress gesehen, warum er am Ende das kann, was er kann. Aber bei Rey, ja, sie kann es einfach
so. Und vor allen Dingen, was macht Luke am Anfang irgendwie für Kram so? Der verkackt es teilweise,
ja,
echt
schon
hart. Und das ist so geil, der macht ein Training und du denkst, jetzt ist er ein krasser Typ. Und dann kommst du da vorbei, der sagt so, fuck you.
Aber der
Mächtige, schneidet die Hand ab und sagt so, fick dich.
Der mächtige Anakin.
Das ist so geil.
Und
dann ist die Rückkehr, ganz kurz dazu, und dann ist diese Rückkehr am Ende im sechsten Teil halt viel geiler deswegen.
Mhm.
Weil der es einfach durchmachen muss. Und Rey ist einfach so...
Und das ist halt der krasse Anakin Skywalker, der krasseste aller Krassen war, der auch durch die dunkle Seite der Macht einfach noch krasser geworden ist, hat auch, weil die ihn so geblendet hat, gegen Obi-Wan halt einen Fehler gemacht, einfach einen dummen Fehler, den eigentlich kein Anakin machen würde. Und jetzt könnte man auch sagen, Kylo Ren ist ja sehr zwiegespalten, er hat immer diese Zweifel, ja, ist er würdig, Darth Vader zu sein? Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding. Also, wenn er dieses Selbstvertrauen nicht mehr hat, wenn er gegen irgendeine kämpft, wo er merkt, oh scheiße, die konnte ich irgendwie mindtrickmäßig nicht besiegen, dass er halt irgendwie Selbstzweifel hat oder die da schon mit einem ganz anderen Mindset rangeht und nicht mit seiner Wut oder sowas, sondern er ist ja die ganze Zeit im Zweifel.
Ist es ja halt ein grundlegendes, ja, ich sag mal, ein grundlegender Pfeiler der dunklen Seite, dass du dich halt eigentlich deiner Wut hingibst. Was aber auch komisch ist, weil weder Snoke noch Kylo Ren sind Sis. Das wurde in einem Interview gesagt, dass beide keine Sinn nutzen,
ja,
die Seite der Macht, aber sind halt keine Sith-Lords.
Das ist aber auch wieder die Sache, das wurde in Interviews gesagt, aber nur aus den Filmen heraus hast du keine Chance, nicht zu sehen, dass das Sith wären. Oder zu erkennen, dass es keine Sith
sind. Ja, es gibt eigentlich ein Charaktermerkmal von Sith-Lords, wo du es halt merkst, dass es halt Sith-Lords sind. Das sind halt die Augen,
die gelbe
Iris mit dem roten Rand. Warum du einfach merkst, dass sie komplett der dunklen Seite hingegeben haben, weswegen halt die Augen sich
verteilen. Das haben halt beide nicht, aber für den normalen 0815 Zuschauer ist es einfach so, hey, okay, die haben rote Laserschwerter, die sind schwarz angezogen, das sind die Sith, das sind die Bösen.
Aber die Religion ist ja auch irgendwie so ein bisschen verloren gegangen über diese Zeit.
Ja,
mit Darth Vader.
Wo du gerade über die Zeit gesagt hast, war für mich so Stichwort. Wenn man überlegt, also was für mich eigentlich der größte Kritikpunkt ist, der mir auch gestern aber erst, oder vor ein paar Tagen erst eingefallen ist, zwischen der alten Trilogie und dem, was wir jetzt haben, sind 30 Jahre vergangen, auch innerhalb der Handlung.
Ja.
Warum zur Hölle ist die Ausgangslage noch exakt dieselbe? Du hast immer noch Rebellen, du hast immer noch das Imperium, heißt jetzt halt First Order. Was ist denn das? In 30 Jahren hat sich einfach nichts getan. Ich dachte, okay, jetzt geht's weiter. Und du bist einfach hast immer noch exakt denselben Konflikt zwischen Imperium und Rebellen. Wieso?
Und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie der Sechste endet, vor allen Dingen mit dem neuen Ende dann, wo man die ganzen Planeten sieht, die das Ende des Imperiums feiern. Und dann denkst du so, ey, cool.
Jetzt chillig. Vorbei, jetzt kommt...
Ja. Und dann auf einmal so, nope.
Ich dachte halt wirklich bei Star Wars 7, okay, jetzt kommt eine neue Bedrohung. Irgendwas ist wieder falsch gelaufen. Vielleicht irgendwelche anderen, die sich jetzt aufgetan haben. Aber nee, im Endeffekt hast du wieder Rebellen gegen Imperium. Einfach 1:1 wieder Episode 4.
Ja. Die Machtverhältnisse sind exakt
die gleichen.
Egal, wäre es, wenn es andersrum wäre. Wenn die Sith Lords irgendwie diejenigen sind, die aus dem Untergrund agieren
müssen oder
sowas.
Richtig. Und dann habe ich mir gedacht so, warum macht ihr überhaupt einen neuen Film, wenn ihr überhaupt nichts Neues eigentlich zu erzählen habt?
Wollen wir vielleicht noch kurz über den Tod von Han Solo sprechen? Ich glaube, das ist ein Punkt.
Das können wir jetzt noch machen und dann würde ich mal die Gespräche zu Episode 7 abschließen.
Ja, klar. Also ich dachte nur, es wäre so ein letzter Punkt, der vermutlich noch erwähnt
wird. Ja, klar, ist ein wichtiger Plotpoint.
Ja.
Ja, also wie fandet ihr den so?
Ja, das war das Ding, weil ich habe mir letztens wieder halt angeguckt gehabt und da, ich sag mal, sind mir ein paar Dinge mehr aufgefallen. Weil man sieht ja eigentlich nicht, wer jetzt wem das Laserschwert von Kylo Ren reinrammt. Und halt eine Theorie ist halt, dass Han Solo sich das selber reinrammt. Weil, um einfach Kylo Ren, weil Kylo Ren war ja emotional zwiegespalten, halt, bin ich jetzt eigentlich böse, bin ich gut, der war halt komplett verwirrt. Und Han Solo hat sich das selber reingesteckt, einfach um seinem Sohn zu zeigen, ja hier, du bist eigentlich noch gut, so, so. Um dieses letzte Laster so, seinen Eltern, sich wieder zu seinen Eltern zu gehen, um das einfach wegzunehmen, so halt, er hat jetzt seinen Vater verloren. Und einfach so um dieses ganze, bla, ja, das ist so eine Theorie halt,
das ja, andere, hat ja gut funktioniert.
Ja, das andere ist halt, das andere ist halt das Offensichtliche halt, dass Kylo Ren ihm selber reingerammt hat, einfach nur um, ich habe jetzt meinen Vater getötet, ich muss jetzt böse sein.
Ja, das ist ja sein Schritt, um dann halt noch böser zu werden, weil er sich dann von den Menschen löst, die ihn quasi theoretisch bekehren könnten.
Genau.
Also, ich fand den Tod halt eigentlich ganz cool. Man hätte ihn irgendwie ein bisschen cooler inszenieren können, irgendwie. Aber er macht hat halt Sinn gemacht, aber wenn ich sagen muss, dass ich sehr gerne gesehen hätte, wie Han Solo nochmal irgendwie mit Luke spricht, das wäre halt cool gewesen. Mhm. Dass die nochmal so ein Meeting haben, so. Dass die nochmal coole Sprüche miteinander austauschen, so einfach. Gut, das wäre dann wieder das Fanservice gewesen, aber ich trotzdem hätte ich Bock drauf gehabt. Aber ansonsten fand ich den Tod eigentlich in Ordnung. Hat gepasst, hat Sinn gemacht.
Mhm. Ja. Also es war, wenn man ein bisschen zynisch sein will, vielleicht auch einfach an der Zeit, dass er stirbt. Also er selbst hat in welcher Episode wollte er sterben? In Episode 5 oder 6?
Ja, 5 wollte er eigentlich. Ja, also meinte, das würde komplett gut in die Story passen.
Ja, also es war einfach langsam an der Zeit zu sagen, so, Johann, war eine schöne Zeit mit dir.
Auf Harrison Ford wahrscheinlich.
Ja, ja. Ich finde auch, es hat auch gar nicht mehr so gewirkt. Dann du hast diesen alten Mann, der dann immer noch diese lustigen Sprüche bringt und so dieser Abenteuerheld sein soll. Und vor allem diese Szene auch, wo er mit Chewie im Weltall ist und sie dann irgendwie so ein Space Glibber Monster gefangen halten. Mhm. Das war dann so...
Ja, das fand ich auch.
Okay. Das war komplett verdrängt. Sollte halt nochmal so zeigen, so, er ist immer noch diese Abenteurer und dann wird er von diesen Space-Piraten auch noch angegriffen oder irgendwas. Mhm. Aber ich fand, das ging eigentlich auch wieder komplett, das ging jetzt komplett gegen das Ende eigentlich von Episode 6, wo dann eigentlich so eine Harmonie ist, er ist mit Leia zusammen und eigentlich ist jetzt alles gut. Und dann auf einmal 30 Jahre später war das dann so ein, nö, übrigens, wir haben jetzt eigentlich nur ein Kind gezeugt und dann ist es böse geworden. Aber so alles in so einem Nebensatz erzählt.
Ja.
Ja. Eine Sache noch zum 7. Teil, weil da wurden ja die Knights of the Ren, wo Kylo Ren dazugehört, deswegen der.
Logischerweise.
Ja, man hat die nur so kurz eine Rückblende gesehen. Und das war's.
So. Ja, die okay. sind dann irgendwie nicht wieder aufgetaucht. Schade, leider.
Ja, weil es sind ja 5, 6, 7 Leute, die in diesem scheiß Orden sind, aber du siehst du in der Rückblende so alle zusammen mit Kylo Ren, der einzige mit dem Lichtschwert. Und das war's, du siehst ihn nie wieder.
Die wurde halt auch vor allem durch die Trailer so, ich habe so viel mehr erwartet, dass so viel mehr auch passiert in diesem Film, auch mit den Knights of Ren und allem. Und dann bin ich aus dem Kino gekommen, habe noch kurz gedacht, alles cool. Und dann war aber auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, so, ja, das war's jetzt. Also
ich weiß nicht, vorbei, ob das, ne? Kann ich ganz kurz sehen. Okay, weil ich will noch eine Sache sagen, weil das jetzt hier nicht unbedingt draufsteht, zur Story oder vielleicht bei Episode 8 drüber reden, aber ich will nur eine Sache sagen. Ich finde, das habe ich eben auch schon mal gesagt, Visualität von den Filmen, die hat mich über so viel hinweggetröstet einfach nur. Und das fand ich beim 7. fand ich das so extrem geil, einfach nur wie der aussah. Ich hatte so viele Szenen, wo ich so im Kino saß und dachte so, Alter, was geht hier gerade? Und ich habe auch, als ich mit meinem Bruder, mit dem ich früher halt immer, Star Wars war unser Ding so, die ganze Kindheit durch komplett, das war immer unser gemeinsames Ding und da habe ich mich mit dem getroffen, wir hatten beide geschaut, haben halt irgendwie ein paar Stunden einfach am Stück nur über diesen Film gelabert. Und ich muss sagen, wir haben so viel nur darüber gelabert, wie der aussieht und wie der visuell ist und wie die Modelle sind und wie alles ist, was halt Star Wars auch irgendwie so geil macht. Und da ging es mir gar nicht so sehr um die Charaktere, um die Story. Das hab ich gar nicht so sehr gebockt. Wir haben darüber gelabert, wie der X-Wing irgendwie auf diesem komischen Super-Starkiller-Base-Scheiß, was übrigens echt ein bisschen drüber war, wie die X-Wings geflogen sind und die Kamera geht hinter den X-Wings her und dann schießt es diese was sind Photonenbomben, was weiß ich was. Ja, und die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten quasi und die Kamera bewegt sich auch noch und du hast quasi so drei Bewegungen in der Szene und es ist alles einfach nur so, das sieht einfach so fett aus in dem Moment und ich habe so abgefeiert, wie das aussah und dann die Laserschwerter, wie die aussehen, wie die den Schnee irgendwie zerschmelzen und wie die gegeneinander spratzen, das sah holy fuck. Und dann die Raumschiffe, wie gut die aussehen, von innen auch und diesen Flair auch ein bisschen einfangen, aber es auch irgendwie modernisieren und die ganzen Aliens sahen eigentlich überhaupt nicht scheiße aus. Nee. Das ist
doch, eins schon. Welches? Du sagst das Glibbermonster.
Ja,
das
okay.
Das ist so billig CGI-mäßig
aus. Das fand Master auch nicht so cool, muss ich ehrlich sagen.
Dem würde ich mich anschließen.
Und die aus dem Achten, wenn wir kurz mal machen, sind die kleinen Süßen, deren Namen ich mir nicht merken möchte.
Okay.
Die fand ich auch scheiße, aber das wollte ich nur sagen. Das darf man nicht vergessen bei den Filmen. Das ist ein großer Teil.
Das heißt, wir... Ja, da stimme ich zu. Das heißt, wir schließen jetzt das Gespräch zu Episode 7 ab und gehen gleich zu Episode 8 über.
Ja, man sollte jetzt sagen, Spoilerwarnung, alle, die jetzt weiterhören,
also ich würde jetzt auch
gespoilert.
Genau, also Spoilerwarnung und ich würde jetzt auch einfach einen kurzen Cut bringen. Jo.